Der Fänger im Roggen. Kapitel 1. Wenn ihr das wirklich hören wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich als erstes wissen, wo ich geboren bin und wie meine miese Kindheit war und was meine Eltern getan haben und so, bevor sie mich kriegten, und den ganzen David Copperfield Mist. Aber eigentlich ist mir gar nicht danach, wenn ihr es genau wissen wollt. Erstens langweilt mich der Kram und zweitens hätten dann meine Eltern jeweils ungefähr 2 Blutstürze, wenn ich was ziemlich Persönliches über sie erzählen würde. Bei solchen Sachen sind sie ganz schön empfindlich. Besonders mein Vater. Sie sind schon nett und so, das sag ich ja gar nichts, aber sie sind eben ungeheuer empfindlich. Außerdem erzähle ich euch auch nicht meine ganze verfluchte Autobiografie oder sowas. Ich erzähle euch bloß von diesem Irrsinnskram, der mir so um letztes Weihnachten passiert ist, bevor es mit mir ziemlich bergab ging und ich hierher kam und es ruhiger angehen lassen musste. Also, mehr habe ich noch nicht mal DB erzählt und das ist mein Bruder und so. Er ist in Hollywood. Das ist nicht besonders weit von diesem schmierigen Laden und er kommt mich praktisch jedes Wochenende besuchen. Er wird mich auch nach Hause fahren, wenn ich nächsten Monat vielleicht nach Hause kann. Er hat sich gerade einen Jaguar gekauft, so eine kleine englische Kiste, die um die 300 Stundenkilometer macht. Hat ihn verdammt fast 4000 Eier gekostet. Er hat jetzt jede Menge Kohle. Das war nicht immer so. Als er noch zu Hause wohnte, war er ein ganz normaler Autor. Er hat »Der geheime Goldfisch« geschrieben. So ein irrsinniges Buch mit Kurzgeschichten, falls ihr noch nichts von DB gehört habt. Die beste darin war »Der geheime Goldfisch«. Sie handelt von so einem kleinen Jungen, der niemand seinen Goldfisch zeigen wollte, weil er ihn von seinem eigenen Geld gekauft hat. Das machte mich fertig. Jetzt ist DB in Hollywood und prostituiert sich. Wenn ich eines hasse, dann Filme. Fangt mir erst gar nicht davon an. Ich möchte mit dem Tag anfangen, an dem ich von der Pansy Prep weg bin. Die Pansy Prep ist so eine Schule in Agerstown, Pennsylvania. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenigstens die Anzeigen habt ihr wahrscheinlich gesehen. Die werben in ungefähr 1000 Zeitschriften mit einem spitzen Typen auf einem Pferd, wie der gerade über einen Zaun springt. Als würde man an der Pansy bloß immer zu Polo spielen. Ich habe in der ganzen Zeit dort kein einziges Pferd auch nur von Weitem gesehen. Und unter dem Bild von dem Typen auf dem Pferd steht dann immer »Seit 1888 formen wir Jungen zu tüchtigen, klar denkenden jungen Männern.« Das kann glauben, wer will. An der Pansy formen sie verdammt nicht anders als an jeder anderen Schule. Und mir ist dort keiner begegnet, der tüchtig war oder klar denken konnte und so. Vielleicht 2, wenn überhaupt. Und wahrscheinlich waren die schon so, als sie an die Pansy kamen. Jedenfalls war es an dem Samstag mit dem Footballspiel gegen die Saxon Hall. Das Spiel gegen die Saxon Hall war an der Pansy die ganz große Sache. Es war das letzte Spiel des Jahres und man sollte sich wohl umbringen oder was weiß ich, wenn die gute Pansy nicht gewann. Ich weiß noch, wie ich an dem Nachmittag so gegen 3 ganz oben auf dem Thompson Hill stand, direkt neben dieser verrückten Kanone aus dem Unabhängigkeitskrieg und so. Von da aus konnte man den ganzen Platz überblicken und man konnte die 2 Mannschaften sehen, wie sie einander durch die Gegend prügelten. Die Tribüne konnte man nicht so super sehen, aber man hörte sie alle brüllen. Die von der Pansy voll und wild, weil praktisch die ganze Schule außer mir da war, und die von der Saxon Hall dünn und schwul, weil die Gastmannschaft selten viele Leute mitbrachte. Mädchen waren bei Footballspielen nie viele da, bloß die Jungs im letzten Schuljahr durften welche mitbringen. Es war eine furchtbare Schule, egal wie man sie betrachtete. Ich bin gern da, wo man wenigstens ab und zu mal ein paar Mädchen zu sehen kriegt, und wenn sie sich bloß am Arm kratzen, die Nase putzen oder einfach rumkichern oder was weiß ich. Die gute Selma Thurma, die Tochter des Direktors, tauchte ziemlich oft bei Spielen auf. Aber sie war nicht gerade der Typ, der einem vor Verlangen in den Wahnsinn trieb. Trotzdem war sie ein ganz nettes Mädchen. Einmal saß ich im Bus von Agerstown neben ihr und da fingen wir ein Gespräch an. Ich mochte sie. Sie hatte eine große Nase und ihre Fingernägel waren runtergekaut und sahen ganz blutig aus. Und sie trug so einen Einlagen-BH, der in die Landschaft ragte. Aber irgendwie tat sie einem leid. Was mir an ihr gefiel, sie quasselte einem nicht die Ohren damit voll, was für ein toller Hecht ihr Vater war. Wahrscheinlich wusste sie, was für ein verlogener Bauer das war. Ich war oben auf dem Thompson Hill und nicht unten beim Spiel, weil ich gerade mit der Fechtmannschaft aus New York zurückgekommen war. Ich war der verfluchte Manager der Fechtmannschaft. Na Wahnsinn. Wir waren morgens zu dem Fechtturnier gegen die McBurney School nach New York gefahren. Bloß kam es gar nicht erst dazu. Ich hatte sämtliche Florette und die Ausrüstung, den ganzen Kram, in der verfluchten U-Bahn liegen lassen. Es war also nicht bloß meine Schuld. Ich musste ständig aufstehen und auf den Plan gucken, um zu sehen, wo wir raus mussten. Also waren wir schon um 2:30 statt erst zum Abendessen wieder zurück. Auf der Rückfahrt im Zug würdigte mich die ganze Mannschaft keines Blicks. Irgendwie war das ziemlich komisch. Ich war aber auch aus noch einem anderen Grund nicht unten beim Spiel. Ich wollte mich nämlich von dem guten Spencer verabschieden, meinem Geschichtslehrer. Er hatte Grippe und ich dachte, wahrscheinlich würde ich ihn erst wieder am Anfang der Weihnachtsferien sehen. Er hatte mir einen Zettel geschrieben, dass er mich sprechen wollte, bevor ich nach Hause fuhr. Er wusste, dass ich danach nicht mehr zu Pansy zurückkam. Ich hab vergessen, euch davon zu erzählen. Sie haben mich rausgeschmissen. Ich wollte nach den Weihnachtsferien nicht wiederkommen, weil ich in 4 Fächern durchgerasselt war und mich nicht anstrengte und so. Sie haben mich immer wieder ermahnt, ich sollte mich anstrengen, vor allem um die Mitte des Halbjahres, als meine Eltern zu einem Gespräch mit dem guten Thurmer kamen, aber ich hab's nicht gemacht. Also ich bin geflogen. An der Pansy fliegt man ziemlich leicht. Die Pansy hat ein ziemlich hohes akademisches Niveau, wirklich. Egal, es war Dezember und so und es war schweinekalt, besonders auf diesem blöden Berg. Ich hatte bloß meinen Wendemantel an und keine Handschuhe oder was. In der Woche davor hatte mir einer meinen Kamelhaarmantel aus dem Zimmer geklaut und in den Taschen waren auch noch meine pelzgefütterten Handschuhe und so gewesen. Die Pansy war voller Gauner. Ziemlich viele kamen aus den ganz reichen Familien, aber trotzdem war sie voller Gauner. Je teurer eine Schule ist, desto mehr Gauner gibt's, im Ernst. Jedenfalls stand ich die ganze Zeit neben dieser verrückten Kanone, blickte auf das Spiel runter und fror mir den Arsch ab. Dabei interessierte mich das Spiel gar nicht so besonders. In Wirklichkeit war ich nämlich da oben, weil ich versuchte, so eine Art Abschiedsgefühl zu kriegen. Also ich bin schon von allen möglichen Schulen weg. Da habe ich gar nicht begriffen, dass ich von da weg bin. Das ist scheiße. Es ist mir gleich, ob es ein trauriger oder ein schlimmer Abschied ist. Aber wenn ich von wo weggehe, möchte ich gern auch begreifen, dass ich von da weggehe. Wenn das nicht so ist, geht's einem noch dreckiger. Ich hatte Glück. Auf einmal fiel mir was ein, was mir dabei half zu begreifen, dass ich hier abhaute. Mir fiel plötzlich ein, wie ich und Robert Tichner und Paul Campbell, im Oktober war das, mit einem Football rumschmissen vor dem Lehrgebäude. Die waren nett, besonders Tichner. Es war kurz vorm Abendessen und es wurde schon ziemlich dunkel, aber wir schmissen uns trotzdem den Ball zu. Es wurde immer dunkler und dunkler und wir konnten den Ball kaum noch sehen, aber wir wollten nicht aufhören. Aber dann mussten wir doch. Der Lehrer, der Biologie gab, Mr. Sambasi, streckte den Kopf aus dem Fenster im Lehrgebäude und sagte, wir sollten ins Wohnheim gehen und uns fürs Abendessen fertig machen. Wenn ich mich erstmal an solchen Kram erinnere, kriege ich auch ein Abschiedsgefühl, wenn ich eins brauche. Jedenfalls meistens. Kaum hatte ich es, drehte ich mich um und rannte die andere Seite des Bergs runter zum Haus vom guten Spencer. Er wohnte nicht auf dem Campus, er wohnte in der Anthony Wayne Avenue. Ich rannte zum Haupttor, dann blieb ich kurz stehen, bis ich wieder zu Atem kam. Ich habe keine Puste, wenn ihr es genau wissen wollt. Zum einen bin ich ein ziemlich starker Raucher. Das heißt, ich war mal einer. Sie haben mich gezwungen, es aufzugeben. Zum anderen bin ich letztes Jahr 14 Zentimeter gewachsen. Deshalb habe ich praktisch auch TB gekriegt und musste alle möglichen verfluchten Untersuchungen machen. Aber eigentlich bin ich ziemlich gesund. Jedenfalls rannte ich, sobald ich zu Atem gekommen war, quer über die Route 204. Es war ungeheuer glatt und ich bin fast hingefallen. Ich weiß nicht mal, warum ich überhaupt gerannt bin. Wahrscheinlich war mir einfach danach. Als ich auf der anderen Straßenseite war, kam es mir so vor, als würde ich irgendwie verschwinden. Es war so ein wahnsinniger Nachmittag. Irrsinnig kalt, keine Sonne, nichts. Da meinte man jedes Mal, wenn man über eine Straße ging, man würde verschwinden. Mann, drückte ich schnell auf die Klingel, als ich bei dem guten Spencer angekommen war. Ich war völlig durchgefroren. Die Ohren taten mir weh und ich konnte kaum die Finger bewegen. »Na los, los«, sagte ich fast laut. »Macht doch einer die Tür auf.« Endlich machte die gute Mrs. Spencer auf. Die hatten keine Hausmädchen oder sowas, die machten die Tür immer selbst auf. Die hatten nicht besonders viel Kohle.
»Holden«, sagte Mrs. Spencer, »wie reizend, dich zu sehen. Komm rein. Du bist ja fast erfroren.«
Ich glaube, sie freute sich, mich zu sehen. Sie mochte mich, zumindest glaube ich das. Mann, war ich schnell in dem Haus.
»Wie geht's Ihnen, Mrs. Spencer?« sagte ich. »Wie geht's Mr. Spencer?« »Ich nehm dir mal den Mantel ab«, sagte sie. Sie hörte gar nicht, dass ich sie fragte, wie es Mr. Spencer geht. Sie war irgendwie taub. Sie hängte meinen Mantel in den Flurschrank und ich bürstete mir irgendwie mit den Händen die Haare zurück. Ich habe häufig einen Bürstenschnitt und muss mich nie groß kümmern. »Wie geht's Ihnen, Mrs. Spencer?« sagte ich nochmal, aber lauter, damit sie mich hörte.
»Sehr gut, Holden.«
Sie schloss die Schranktür.
»Und wie geht es dir?«
So wie sie fragte, wusste ich gleich, dass Mr. Spencer ihr gesagt hatte, ich würde fliegen.
»Gut«, sagte ich. »Und wie geht's Mr. Spencer? Hat er immer noch Grippe?«
»Ob er immer noch...« »Holden, er benimmt sich wie ein richtiger...«
»Ich weiß auch nicht wie.«
»Er ist in seinem Zimmer. Geh nur rein.«